Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In der vergangenen Woche hatte ich die Gelegenheit, eine Seelsorgerin zu treffen, die mit Menschen zu tun hat, die wochenlang in ziemlicher Einsamkeit festsitzen. Und zwar auf Schiffen. Sylvie Boyd arbeitet seit mehr als einem Jahr für die Deutsche Seemannsmission in Kamerun. Zuvor war sie in der Jugendarbeit der Evangelischen Kirche in Hamburg tätig. Jetzt ist die ausgebildete Diakonin und Sozialarbeiterin Hafenseelsorgerin und zugleich Leiterin des Seemannsheims in der Wirtschaftsmetropole Douala. Dort konnte ich sie sprechen und erst einmal fragen, wieso es überhaupt eine Station der deutschen Seemannsmission in Douala in Kamerun gibt.
Warum? Weil es in den 60er Jahren hier am Hafen und in der Gegend um den Hafen wie in vielen anderen Hafenstädten weltweit sehr viele Vorfälle gab, sag ich mal, mit eher angetrunkenen Seeleute, die nicht wussten, wo sie hinkommen, die keine Unterstützung hatten, wenn sie hier in der Stadt Bedürfnisse hatten, also irgendwie was einkaufen wollten oder medizinische Versorgung brauchten. Und dadurch entwickelte sich die Idee, weil wir in den 60er Jahren sowieso weltweit geguckt haben, wo sind Bedarfe da. Und es gab hier nichts in der Gegend und niemand, der das machte, dass es einen Pakt gab 1964 mit dem Auswärtigen Amt und eben auch der Republik du Kamerun. Dann haben wir ja einen Partner gefunden hier vor Ort, weil wir arbeiten immer mit Partnern zusammen und hier gibt es halt keine deutsche Gemeinde, deshalb arbeiten wir mit der Église Évangélique du Kamerun. Und der Pakt ist für 60 Jahre geschlossen, das heißt, er läuft 24 aus. Wir sind hoffentlich dabei, ihn zu erneuern.
Aber sicherlich hat sich die Arbeit verändert seit 1964. Was ist anders heute?
Ja, wir haben wie überall weltweit mit einem relativ kleinen Haus angefangen, mit 10 Zimmern, würde ich sagen, maximal 12, glaube ich, waren das. Und das haben wir eigentlich überall so gemacht, erstmal klein anfangen und gucken, wie hoch sind die Bedarfe. Früher war das auch so, dass die Lagerzeiten der Schiffe länger waren, weil es einfach alles auch noch nicht so automatisiert war. Und das heißt, auch der Austausch der Crew findet ja in Hafenstädten logischerweise statt. Und da Douala eben auch einen Flughafen hat, haben die dann auch hier übernachtet, viel die Seeleute. Heutzutage sind die Liegezeiten viel kürzer. Und wir haben immer mal wieder Übernachtungen von Seeleuten. Aber es ist stark zurückgegangen insgesamt. Wir haben viel mehr Offshore-Companies, die halt im Hafen arbeiten, aber die hier dauerhaft ihre Techniker und Kapitäne und so weiter einquartieren, die dann die Schiffe umsiedeln sozusagen. Insgesamt ist eine Öffnung seit ungefähr 20 Jahren zu verzeichnen, also zu auch der kamerunischen Bevölkerung. Also wir bieten eben nicht nur Aktivitäten für Seeleute an sich an, sondern eben auch kulturelle Dinge mit kamerunischen Künstlern, um ja auch ein bisschen was für die Restaurantgäste zu bieten oder für die internationalen Hotelgäste, die hier gastieren.
Und Sie sind aber hier nicht nur für das Heim verantwortlich, sondern Sie gehen auch in den Hafen und machen wirklich Seelsorge mit den Seeleuten?
Ja, wir sind jeden Morgen im Hafen, von montags bis samstags. Ich würde auch sonntags gehen. Die arbeiten auch durch am Hafen, aber für die Außenwelt sozusagen ist ja geschlossen. Und das ist genauso leider an den Feiertagen hier, dass von oben entschieden wird, der Hafen ist dicht. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, seit ich übernommen habe, 2 Fälle von verlassenen Schiffen, wo die Crew halt für 9 Monate bis 1,5 Jahre nicht bezahlt wurde, wo wir dann Versorgung übernommen haben mit Lebensmitteln, mit Trinkwasser, mit Gasoil für den Generator, damit die keine Malaria kriegen, Medikamentenversorgung, Beratungsgespräche. Und es ist nicht nur Seelsorge, das ist auch Beratung in Bezug auf ihre Rechte, die sie haben. Also Arbeitsrecht genauso wie Menschenrechte und genauso wie geht man vor mit dem Räder, der einen da liegen lässt, wenn Motorschaden ist, den man hier anscheinend nicht reparieren kann oder wo der Cashflow beim Räder nicht mehr stimmt. Und wir haben 2 Crews, das waren interessanterweise beides indische Crews. Der eine Räder war Inder, der andere Räder Libanese, die wirklich monatelang hier gewartet haben, dass sie irgendwie bezahlt werden und dass sie irgendwie weg können hier. Und wir haben sie halt unterstützt und die letzte Crew haben wir sogar hierher geholt und einquartiert und die unterquartieren wir dann kostenlos ein. So lange, bis der Fall gelöst ist, in Anführungsstrichen, das hört sich so doof an, Fall, weil das alles Menschen sind. Und so lange, bis die alle Papiere haben, bis die Flugtickets haben und wirklich repatriated werden können. Also das waren die 2 großen Fälle. Und dann hatten wir noch einen Todesfall an Bord auf einem türkischen Schiff. Das war ein Superintendent. Zum Glück sind ja die Superintendenten eher nicht wirkliche Crewmitglieder, sag ich mal so, sondern kommen halt, gucken, ob alles so läuft, wie es sein soll. Also sie sind nicht so im Team drin oder in der Crew drin, sodass wir da noch gesegnet waren, weil es nur diese Position war. Aber natürlich die Hierarchie, die ihn entdeckt hat, tot in seiner Kabine, in seiner Kajüte, die waren natürlich sehr aus den Socken und wollten das nicht zugeben, weil sie ja starke Männer sind. Und da haben wir an Bord und auch hier im Foyer mehrmals Gespräche geführt, um einfach zu gucken, wie man das gut verarbeiten kann, wen man ansprechen kann, wenn man auch in der Türkei zurück ist, wo man sich Hilfe suchen kann und wie vielleicht Familie auch eine Ressource sein kann, dann um das wirklich nicht in ein Trauma ausarten zu lassen.
Nun sind die Seeleute ja nun nicht alle Christen und noch weniger Protestanten. Wie wird da darauf reagiert, dass Sie als Protestantin mit einer Mission kommen? Spielt das eine Rolle?
In den meisten Fällen spielt das keine Rolle. In den meisten Fällen ist das Gespräch, wenn Sie sehen, Port Chaplain bei den 60% Filipinos, die wir haben, ist einfach nur okay. Sie ist von der Kirche. Wir sind alle Christen. Ich wurde sogar nach einer Messe gefragt, schon auf einem Schiff. Da habe ich auch klar gesagt, also Leute, offiziell seid ihr Katholiken und dann müsstet ihr für euch gucken, ob das so richtig ist. Natürlich können wir das gerne machen, aber wir sind nun mal lutheranische Kirche. Und die haben gesagt, für die ist das überhaupt kein Problem. Wir haben alle eine Bibel und wir glauben alle an einen Gott. Von daher spielt das nicht so primär eine Rolle. Es ist eher der Glaube an sich und die Spiritualität, die mitklingt. Und auch dieses Hoffnung geben. Es ist nicht in erster Linie, dass ich darauf gehe und sage, okay, wenn ich runtergehe, seid ihr jetzt alle bitte evangelisch-lutherisch und ich konfirmiere euch mal eben schnell. Sondern die Idee ist, das Werk am Nächsten zu tun. Wirklich das Wort, was wir mitbekommen haben, das ist der Auftrag der Diakone, sozusagen am Nächsten das auszuführen, was in der Theorie gepredigt wird in der Kirche.
Und dass Sie da als Frau zelebrieren, mag ja für manche auch noch besonders ungewöhnlich sein. Haben Sie da manchmal Reaktionen drauf? Überhaupt ist das ja ein ziemliches Männermilieu. Ich weiß nicht, wie viele Frauen da an Bord sind.
Ich glaube, das ist manchmal ein Problem. Wenn es zum Beispiel um Gewalt an Bord geht oder eventuell auch sexuelle Übergriffigkeiten, dass es dann natürlich schwierig ist für Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, das einer Frau anzuvertrauen. Generell fühle ich mich im Hafen eher angenommen als ansonsten hier in diesem System als Frau. Sogar eher, dass man einer Frau eher anvertraut, auch wenn man ein Familienproblem hat, weil das ist ja auch eine Mutter und dass man einer Frau wahrscheinlich eher so dieses Empathische zuschreibt. Von daher denke ich, es sind einige Bereiche, die sind Tabuthemen sicherlich zwischen Mann und Frau. Das respektiere ich auch, aber wir haben auch immer ein gemischtes Team. Also es gibt auch immer einen männlichen Shipvisitor, der mit an Bord ist. Der ist auch noch Muslim. Per se kann man sagen, dass Ukrainer, Filipinos schon eher eine christliche Prägung haben und die Inder, selbst wenn sie Hindi sind und das praktizieren und andere Nationalitäten da sind, dass das nicht primär Thema ist, dass ich eine Frau bin. Es ist eher sogar so, dass sie dann mich eher als Mutterfigur auch ansehen, obwohl ich meistens jünger bin als die Hierarchie, sage ich jetzt mal. Die Gangway-Leute sind jünger als ich, aber das ist schon eher so dieses eher Mutterfigur, glaube ich, was da primär gesehen wird und wahrgenommen wird. Und dann schon auch vielleicht gerade Themen auch angesprochen werden, die eher im Bereich von Familie, weil sie weit weg sind und weil sie gehört haben, dass ich Zwillinge habe oder und dann frage ich nach Fotos. Relativ schnell bekommt man Zugang zu den Männern, die auch Familienväter sind. Deshalb sind sie auch auf See, um ihre Familie zu ernähren. Also ich empfinde da eher Willkommen als Abwehr oder Zweifel. Nee, das ist mir fast nie begegnet, würde ich sagen.
Sind denn andere religiöse Gemeinschaften im Hafen aktiv oder sind sie sozusagen die Einzigen, die überhaupt ein spirituelles Angebot da leisten?
Wir sind die Einzigen. Ja, wir sind auch die Einzigen, die eigentlich Port Welfare machen. Gerade hat sich hier ein Port Welfare Komitee gegründet. Soweit ich das von den Namen her sehen kann, die Leute, die ich kenne, da ist niemand, der irgendeine Glaubensgemeinschaft repräsentiert. Und die Port Authorities, die hier den Hafen leiten, die Direktion, sind auch eher zurückhaltend. Wenn sie wissen, was wir schon geleistet haben, sind sie offen. Zum Beispiel der Commandant du Port, der ist uns sehr zugewandt. Aber es gibt halt kleinere Beamte, die mir schon ganz klar gesagt haben, eigentlich dürften sie gar nicht in den Hafen, wir sind ein laizistischer Staat. Wir wollen nicht, dass sie da missionieren. Aber es ist immer die Frage, wie groß dieses Licht ist. Zum Glück waren es bisher eher kleine Lichter. Und da stehe ich dann halt auch sehr auf und sage, hallo, ich frage niemanden nach seinem Taufschein oder nach seinem Konfirmationsspruch. Und denen, die wir bisher geholfen haben, waren primär keine Christen. Es waren einfach Menschen und das ist der Nächste. Und deshalb ist das unser Auftrag. Und ich glaube, die meisten, die das mal irgendwie gesehen haben, irgendwie eine kleine Geschichte mitgekriegt haben oder Ausschnitte mitkriegen, wissen sehr wohl, was wir da leisten, was sonst hier niemand tut.
Wissen Sie denn auch von Seeleuten, die in Kontakt mit Flüchtlingen auf dem Meer waren? Also das ist natürlich hier in der Gegend weniger der Fall, aber vielleicht kommen die vom Mittelmeer oder von der westafrikanischen Küste?
Nein, das war noch nie Thema in irgendwelchen Gesprächen, die ich an Bord hatte. Was Thema ist hier, ist eher Piraterie, weil es jetzt Anfang April zum Beispiel leider seit längerem einen Vorfall gab und ihn auch noch gibt, weil er noch anscheinend noch nicht aufgeklärt ist, wo 4 Seeleute, die auf Anker lagen, eine Meile vorm Hafen hier in Douala, gekidnappt wurden. 3 Ukrainer und ein Filipino. Und bis dato haben wir keine Neuigkeiten darüber, das heißt, sie verhandeln noch. Letzten Sonntag gab es einen Überfall auf ein Schiff vor Äquatorialguinea, wo sie das ganze Schiff anscheinend piratiert haben. Und das hat sich aber dadurch, dass da relativ viele Sicherheitsboote auch waren, hat sich das relativ schnell aufgelöst und wurde sozusagen befriedet. Also es ist niemand wohl zu Schaden gekommen. Aber es ist ja trotzdem so, dass das per se den Seeleuten Angst macht. Dass gestern Abend sprach ich mit dem Captain aus Cabo Verde, von den kapverdischen Inseln, der ankam nachts mit dem Flug von Air France. Und der sagte mir, als er das letzte Mal sein Schiff nach Lomé oder Abidjan, also Elfenbeinküste, bringen wollte, sei er extra durch Principe und Sao Tome durchgefahren, um Nigeria zu vermeiden, also zu nah an der nigerianischen Küste zu sein, damit er mit Sicherheit seiner Crew garantieren kann, dass nichts passiert.
Was haben Sie denn an Programmen, was Sie einerseits den Seefahrern bieten, andererseits aber vielleicht auch der Bevölkerung bieten, um überhaupt auf die Seefahrer aufmerksam zu machen?
Ja, wir haben jetzt im Juni 2 große Events. Einmal ist das für die Seeleute selber ein Karaoke-Contest, weil Karaoke bekannterweise eines der größten Hobbys von Filipinos zu sein scheint und Seefahrer da nicht ausgenommen sind. Dann, was mir am Herzen liegt, ist eine Arbeit gegen die sogenannte Seeblindheit, weil weltweit ist es so, dass 90% aller Produkte, die wir konsumieren und von denen wir uns ernähren und leben, über die See zu uns kommen. Und das ist in jedem Hafen so, in jeder Hafenstadt. Fakt ist aber, dass diese Menschen, die dafür sorgen, dass wir an diese Produkte kommen, also die Seeleute, unter Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen hausen müssen auf Schiffen, die vielen nicht bewusst sind. Wenn ich sage, ich bin Seemannspastorin, dann fragen die mich immer, was machst du da, gehst du da hin und betest? Nein, mir ist es ein Anliegen, dass die Welt versteht, dass das, was wir an Reichtum haben und wie unsere ganzes Wirtschaftssystem funktioniert, die Globalisation funktioniert. Das ist dank dieser Menschen, die gerade in der unteren Hierarchie, also die Techniker, die Deckleute, die werden relativ geringfügig bezahlt. Die gut verdienen, sind wenige an Bord. Und die Reedereien versuchen natürlich, so viel wie möglich zu sparen. Hier ist das weder, es ist eigentlich niemandem bewusst. Es ist egal, ob es in Europa ist oder hier. Und ich versuche gerade auch den Kamerunern das ein bisschen näher zu bringen, weil das ist schließlich eine Hafenstadt, das ist das Wirtschaftszentrum hier, dass sie verstehen, dass wir alle was davon haben, wenn es diesen Menschen besser geht. Weil auf lange Sicht sind wir sozusagen die Ursache für deren Leiden auf See und für die Menschenrechtsverletzungen, die da auch passieren. Und auch für die Arbeitsrechtsverletzungen, denen sie ausgesetzt sind und wo es einfach schwierig ist, das zu kontrollieren. We'll be right back.